Der 17. Spieltag ist vorbei, ist gespielt worden. Es steht uns noch ein kompletter Spieltag bevor. Und nachher haben wir Weihnachtspause und startet dann erst wieder im neuen Jahr in den Rest der Saison. Auch unser Thema passt aber thematisch exakt dazu. Es geht nämlich um das Wintertransferfenster. Wir reden darüber, ist es sinnvoll? Sollen wir dann noch nachjustieren oder sollen wir einfach mit dem Kader gehen, den man hat? Dann schauen wir auch zurück, was hat es für Namen gegeben, die Sinn gemacht haben oder wo vielleicht auch keinen Sinn gemacht hat. Ja, zweitletzte Folge. Let's go! Sali Fabio, hallo zusammen.
Ciao dir.
Ja, schön sind wir alle da. Zweitletzte Folge, habe ich schon gesagt. Offiziell in dem Jahr noch. Geht gegen das Ende zu. Schon nervös?
Extrem. Ich weiss noch nicht, was ich auf Weihnachten bekomme.
Ja, du siehst, vielleicht. Gewisse Leute wissen, was sie auf Weihnachten bekommen. Das ist eine schöne Überleitung. Haben wir nicht geübt. Wir haben ja einen Wettbewerb gehabt, wo wir das Football Manager 24 verlost haben. Und es hat tatsächlich, haben wir jetzt einen Gewinner gefunden. Oder drei Gewinner gefunden. Das eine ist eine Sprachnachricht, die ich hier ablassen kann, die wir noch reinhören können. Und zwei Gewinner sind schriftlich gewesen. Der letzte Aufruf hat doch noch ein bisschen gezogen. Ihr braucht immer ein bisschen Druck, liebe Hörerinnen. Also, nächstes Mal lieber gerade beim ersten Mal mitmachen, dann geht das schneller. bei der Sprachnachricht können wir kurz erst reinhören.
Ciao zusammen. Zuerst mal merci für euren unterhaltsamen Podcast, den ich wieder gerne hören tue. Warum ich das Spiel gerne hätte, ist zum einen um frustrierende Fußballnachmittag oder Öben doch wieder können positiv ausklingen zu lassen und zum anderen, um mit dem FC Basel zu zeigen, wie es besser gemacht wird.
Ja, der Andreas will die deprimierenden FCB-Fußballnachmittag mit dem Fußballmanager ausklingen, positiver ausklingen. Ich glaube, das wird ihm gelingen, obwohl in meiner Schweizer Liga ist der FCB auch nicht mega, mega weit oben. Also relativ realistisch, wie man sieht. Aber ich glaube, wenn er das angeht,
jetzt hören wir mal auf.
Dann wird er das besser können. Ja, und dann haben wir noch zwei andere Serien, die schriftlich teilgenommen haben. Der eine ist ziemlich sicher ein Luzerner. Er hat gesagt, er würde gerne den Footballmanager haben, damit er kann zeigen, dass er besser als der Remo Meier, dass es besser als der Remo Meier und der Mario Frick kann. Ja, Du, feel free. In dem Fall riesen Transferüberschuss machen und
ja. Schick du einen Sprintscreen von dem?
Ja, wenn man sieht, dann. Ja, das, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Und der Swiss Kid Collection hat gesagt, er würde gerne mit seinem zweiten Lieblingsteam, das ist nämlich Sydney FC, würde gerne die Super League gewinnen und hat gefragt, ob das überhaupt geht. Und da muss ich sagen, aber der Fußballmanager ist eigentlich einer, der möglichst auf Realität abzielt. Aber es gibt Möglichkeiten, man kann entweder ein eigenes Team kreieren oder muss dann halt ein bisschen im Editor innen schrauben. Aber ja, die Aufgabe können wir dir stellen. Du hast jetzt eine Weihnachtsferien, dann kannst du dort die Liga so verändern, wie du willst und die Teams reinnehmen, wie du willst. Wir werden uns noch melden bei euch betreffend den Einladungscodes. Und wünsche dir schon mal viel Glück dabei. Ja, aber jetzt ganz normal starten wir in diesen Podcast rein. Mitbringsel, was hast du uns mitgebracht, Fabio?
Ja, normal ist ein gutes Stichwort, weil so normal ist das nicht, dass ich mitbringe. Und zwar geht es um den SV Darmstadt 98. Die sind die letzten seit dem Spieltag. Mm. Aber um das geht es gar nicht. Es geht eher so um Innovation. Und dort spielen sie ganz vorne mit. Sie sind nämlich der erste Verein weltweit, wo Fanartikel aus dem eigenen Webshop per Drohne versenden.
Okay.
Also so kommt an Weihnachten nicht der Santa auf dem Schlitten, sondern die Drohne mit dem neuen Darmstadt-Jersey vorbei. Ja,
Gut, ich glaube, die drei Trikots kann man auch mit den Drohnen verteilen, wenn man jetzt ganz fies ist. Oder?
Aber, definitiv, ja. Wobei ich glaube, Darmstadt schon mehr als drei Fans hat. Ja, möglich macht das Ganze eine Zusammenarbeit mit Wingcopter, mit einem deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen, das hier ein Pilotprojekt startet. Ja, spannend, coole Sache. Ich habe gehört sagen, es sind nur zwei Stadtquartiere, die sie momentan beliefern können, aber immerhin ist mal ein Anfang. Und ja, sind wir gespannt.
Spannend, absolut spannend, ja. Eben, vielleicht länger die zwei Quartiere ja auch von der Nachfrage her, aber ja.
Hör mal auf.
Ich habe nichts gegen Darmstadt, auch an alle IB-Fans, ich weiss, Partner, Verein, blablabla. Schön. Wer das sehr gut macht, wir rühmen ja immer da den FC St. Gallen, wenn es um das Heimspiel geht, mit einer riesigen Serie, oder, wo sie haben, glaube ich, wie viel? 7 oder 8 Spiele daheim ungeschlagen, saisonübergreifend gemeint, ich wenn es richtig im Kopf viel. Habe. Ist wirklich viel, ja. Und da habe ich wirklich so gedacht, ja, das verdient Lob, aber ja, wenn man so jetzt weltweit schaut, ist das einfach nichts. Sorry, liebe St. Gallen, aber Roter Stern Belgrad hat letzte Woche den Rekord aufgestellt, den Weltrekord. Vorher hat der Weltrekord Real Madrid gehabt, wo nämlich 121 Partien daheim ungeschlagen war. Und das hat jetzt Roter Stern Belgrad mit dem 122. Ligaspiel in Folge sind sie ungeschlagen. Das ist
aber St. Gallen gewinnt die Spiel.
Das heißt, genau, sie gewinnen. Vielleicht haben sie auch 112 unentschieden gemacht. Das können sie dann lieber gewinnen als unentschieden. Aber ich habe nur gestaunt, dass das so ist. Und spricht jetzt auch nicht für die ausgeglichenste Liga, aber trotzdem, Chapeau für die Leistung. Ja. Ja, und Liga ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder? Obwohl, nein. Wir kommen doch zuerst zu unserem Thema. Geht eigentlich auch um Liga. Im Intro habe ich es rasch angekündigt. Eben, wir kommen gegen das Ende vom Jahr zu. Das heisst, Anfangsjahr gehen die Wintertransferfenster auf. Ganz am Anfang, wo wir die Aufgabe verteilt haben, haben wir eigentlich gedacht, komm, wir möchten doch einfach die Top 3 von den Wintertransfers. Und ja, ich bin dann mal so ein bisschen durchgegangen, so mehr als 10 Jahre mal versucht zurückzugehen, mal schauen, was da im Wintertransfer so gegangen ist und habe dann gemerkt, ja, wäre spannend, können wir vielleicht ein anderes Mal machen, aber ich glaube, es wäre spannender, schauen wir einfach so ein bisschen rein, was hat es alles für Namen gegeben, vielleicht eher Name-Dropping, dass wir ein bisschen wissen, was hat es alles für Spiele gegeben. Und mich hat es gedacht, auch 1, 2 ein bisschen Muster zu erkennen dort drin, wo sich aber auch über die Zeit ein bisschen geändert haben. Zum Beispiel, es gibt Teams, wo das nicht so liegt und Serien, wo das Wintertransfer sehr, sehr, sehr gut nützt. Da gibt es auch Spieler, wo eher mal transferiert werden oder mehrfach im Wintertransfer transferiert worden sind. Kann man auch vielleicht anschauen, wieso. Ich habe noch kurz zurück so in die Vergangenheit geschaut, weil ganz früher hat es ja eigentlich gar kein Transferfenster gegeben, sondern man hat das ganze Jahr durch können Transfer machen. Das ist schon relativ lang her. Und habe dann gesehen, das Wintertransferfenster gibt es eigentlich erst flächendeckend seit der Saison 2002, 2003. Und da habe ich auch ein bisschen gestaunt, dass das FIFA dort erst fix eingeführt hat. Und sonst war das, glaube ich, Sache noch von den Ländern gewesen. Und ja, Fabio, was ist so deine Haltung zum Wintertransferfenster? Etwas Gutes, wo man ein Team punktuell verstärken kann? Oder sagst du, es wäre eigentlich cool, würde es einfach ein Transferfenster Anfang der Saison gehen und wäre fertig?
Ja, also der Sinn und Zweck davon wäre ja eben genau das, dass man sich punktuell verstärken kann, wenn man merkt, hey, gewisse Sachen funktionieren. Und so hat es, glaube ich, auch mal angefangen. Und ich glaube, gewisse Vereine schaffen das sehr gut oder machen das in dem Sinn sehr gut. Und gewisse haben einfach das Gefühl, ja, okay, nochmal ein Transferfenster, nochmal ein Fenster zum Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Ich bin dann auch auf gewisse Sachen gestoßen und dachte, also ja, die haben das, glaube ich, noch nicht ganz so begriffen. Ich glaube, es ist schon eine gute Sache, vor allem, weil man ja immer mehr Fußball spielt. Es sind immer mehr Spiele, ja. Es sind immer mehr Wettbewerbe, es ist immer mehr. Und ich glaube schon, dass man dann kann reagieren im Winter und sagen, hey, vor allem in der Breite, wieder neue Sachen wieder neue Spieler zu holen, dass man wieder merkt, hey, doch, man kann wieder setzen. Und ich meine, Nadja und ich haben vorher über unseren Football-Manager geredet in Deutschland, wo sie auch ein Wintertransfer gegeben. Und von meiner Mannschaft, von meinen, was sind es, glaube ich, 17 Spieler, sind irgendwie 6, kann ich gar nicht einsetzen, weil 3 sind gar nicht in der Liga und die letzten sind langzeitverletzt. Also eben, da sieht man es schon. Es braucht, glaube ich, irgendwie einfach so Fenster, wo man merkt, okay, da kann man wieder etwas machen. Cool wäre natürlich, und von der anderen Seite, das sehe ich ein bisschen als Negativpunkt, wäre natürlich auch geil, wenn man dann sagt, ja, nein, es gibt keine Transfers, man muss die aus der eigenen Jugend spielen. Und das machen die auch gewisse Vereine, finde ich, machen das so und machen es auch gut. Lassen die dann ins kalte Wasser springen. Aber ja, um das geht es gar nicht. Es geht ja jetzt um
Wintertransfers. Genau, es geht um Wintertransfers, genau, ja. Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut und wir können ja einfach mal ein bisschen durchgehen. Aber ich bin von neu zu alt gegangen und habe einfach mal so ein paar ein bisschen Namen rausgezogen gehabt. Ich bin jetzt gerade, wenn ich das letztjährige Wintertransferfenster anschaue, muss ich sagen, hat mir vor allem der FCZ ist ins Auge gestossen, wo der Matthew und der Affrié in einem Wintertransferfenster geholt haben. Und ich glaube, das sind relativ günstige Transfers gewesen und am Schluss eigentlich auch Teamstützen geworden, oder? Das ist jetzt,
glaube ich. Erst auf diese Saison eigentlich, oder? Die sind jetzt gerade am Türen starten, eigentlich erst ab dem Sommer.
Aber genau das sind doch auch so Wintertransfers, die oft passieren, wenn wir jetzt schon mal bei den ersten Muster sind, oder? Man holt zwar schon im Winter Spieler, aber manchmal holt man auch einfach Spieler, um schon ein Backup haben für Spieler, die dann vielleicht im Sommer den Verein verlassen. Also ich sage jetzt einfach, denke ich mal laut, jetzt in so einer Art Ardon Yashari vielleicht, muss man sich da auch überlegen, müssen wir da vielleicht irgendjemanden holen? Bei Luzern vielleicht auch jemanden aus der eigenen Jugend wahrscheinlich, oder? Weil er darf nicht älter als 20 sein, gefühlt. Es hat es schon oft gegeben, oder?
Ja, und vor allem, es ist interessant, wenn du den FCZ anschaust mit dem Kader und eben, sie haben sich eigentlich im Winter schon verstanden. Als wir die Challenge League Clubs angeschaut haben, ist das auch so ein bisschen ein Muster gewesen, dass man sich ja eigentlich schon wie so eine erfahrene Mannschaft holt. Mhm. Und vor allem schon im Frühling anfängt mit der Planung für die neue Saison und dann eigentlich wie so ein zusammengespieltes Kader hat. Der FCZ profitiert jetzt von dem, finde ich. Mhm. Macht das mega gut. Mit einem Trainer, der auch die Linie fährt. Auf der anderen Seite habe ich den letzten Transfermarkt im Winter interessant gefunden. Der FC Winterthur zum Beispiel. Mhm. Die haben sich dort mit dem Ardais verstärkt und dem Latayev und haben so sich eigentlich den Klassenerhalt gesichert. Mhm. Ja. Also die haben situativ sehr gut geschafft.
Ja, dort haben sie ja noch einen Goalie geholt, klar, zwangsläufig, wo ihnen ja dann auch, ein guter Goalie war, eigentlich eben auch noch geholfen für den Klassenerhalt.
Aber da sieht man wie so zwei Muster, die es gibt. Der eine, der sagt, schauen wir ein bisschen auf die nächste Saison schon und auf längerfristig, und die andere, hey, wir müssen uns jetzt punktuell verstärken. Damals ja auch beim FC Luzern, damals mit dem neuen Trainer, das ist, glaube ich, vor dem Wintertransfer von 2 Jahren gewesen, wo der Frick gekommen ist, da hat man Mohamed Träger geholt mit mega Erfahrung, mit Leadership und hat gewusst, hey, da müssen wir irgendwo etwas machen, weil sonst funktioniert es nicht. Und man holt dann einem neuen Trainer seine Spieler. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man den Trainer entlässt unter einem Jahr, also vor allem jetzt in dieser Phase, und dann kann man im Winter reagieren auf das, was der Trainer möchte.
Absolut. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt gerade 2 so Fälle, eben das wahrscheinlich das gleiche Transferfenster, das war 2021/22, wo IB zum Beispiel der Rajopi geholt hat. Vielleicht gerade in der aktuellen Phase ein falsches Thema, aber er hat trotzdem ja auch jemanden für die Zukunft geholt. Und Servet, wo der Bedia geholt hat, oder? Also so 2 Transfer, klar, Bedia ist gekommen, weil der Krié den Verein verlassen hat, aber trotzdem sind auch so 2 Transfer, die jetzt halt einfach ein bisschen gedauert haben, auch bis die voll einschlagen, aber dafür umso mehr.
Ja, und wenn man das gleiche Transfer, wenn es der Ritual Luzern zugeschlagen hat, so auf erfahrene Positionen, hat IB aus meiner Sicht ja quasi den Meistertitel verschenkt. Die haben ja dort im Winter den Abischer, den Samé und den Hefti verkauft auf Italien und sind dann nicht Meister geworden im Sommer. Also man kann schon auch gewisse Sachen irgendwie ein bisschen korrigieren oder eben auch falsch machen.
Ja, es geht sicher
nicht. Der FCZ ist da durchmarschiert, da muss man nicht diskutieren. Es hat wahrscheinlich auch mit diesen 3 nicht gelenkt. Aber trotzdem, es war halt schon eine Schwäche gewesen.
Ja. Ja, wenn ich jetzt mal drauf geschaut habe, wenn wir wieder auf ein Muster kommen, ich habe eben ein bisschen mehr als 10 Jahre mal zurückgeschaut und mir einfach aufnotiert, was hat es so für Spieler gegeben. Manchmal sind halt einfach auch ein bisschen ältere, verdiente Spieler zurückgekommen in die Schweiz. Das hat es relativ oft gegeben. Manchmal hat man eben müssen reagieren auf etwas. Und manchmal sind es halt einfach so wirklich die Lucky Punches gewesen, wo ich jetzt würde. Ich weiss, es gibt Scouting und alles, eben mit Matthew und Affrié. Einen war ablösefrei gewesen, das hat auch nicht so viel gekostet. Und da hat es auch andere Fälle gegeben, wie zum Beispiel, schon ein bisschen länger her, in Luzern zum Beispiel, wo ein Schürp von der Lukas in einem Transferfenster kam, wo beide noch No-Names waren, okay, wo man einfach muss sagen, ja, die haben dort viel gebracht. Oder in Sion hat es mal ein Transferfenster gegeben, wo ein Gavare aus England geholt wurde und ein Stojkovic aus, glaube ich, Wiel ist das gewesen, irgendwie damals. Eben, es hat relativ viel gegeben. Und wenn ich dort versucht habe, so ein bisschen ein Muster zu finden, mir aufgefallen, in der Zeit, wo ich jetzt geschaut habe, St. Gallen macht das sehr gut im Winter. Also die haben zum Beispiel schon mal den Eiten ausgelehnt, die haben den Gimeno, ist ein Wintertransfer gsi, der Ziggy. Ziggy ist, glaube ich, irgendwie, glaube weniger als 100'000 gsi, hat sich jetzt wahrscheinlich sicher schon gelohnt.
Ich habe mir mal bei dem, genau in dem 21. Januar Transferding, habe ich mir notiert, St. Gallen hat dort den Fomos, den Quintilla, den Magliza und den Thoma geholt. Genau. Also, wenn man jetzt momentan die Mannschaft anschaut, das sind die Stützpfeiler von der momentanen Mannschaft. Und das ist damals schon im Winter, also vor eineinhalb Jahren gewesen, wo sie nicht geholt haben. Und, definitiv etwas gesucht, etwas gemacht und dann eben, und auch sie, die immer wieder sich schauen, mit Verstärkungen situativ, dass sie können schauen können, eben, weil ihr Spielstil halt sehr, braucht sehr viel Power.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Und eben, wenn man jetzt so ein bisschen weiter schaut, lustigerweise ist es jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zynisch, weil die nicht mehr in der Super League sind. Wer ich auch gesehen habe, wo eigentlich noch gute Wintertransfers gemacht haben, ist Sio. Die haben eben ab und zu mal ein, zwei gute Spieler irgendwie ausgraben und dort ist wirklich fast ein bisschen ausgraben, weil man die vorher nicht kennt hat. Wenn man jetzt so schaut, wie IB halt natürlich auch mit dem Erfolg von den letzten Jahren eher immer ein bisschen langfristig geschaffen hat, eben vielleicht zum Abgang im Sommer zu kompensieren. Es sind ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Und jetzt bei Basel, klar, man kann die Zeit jetzt nicht vergleichen, aber es hat Transferfenster gegeben, wo ein Frey und der Stocker zum FCB gekommen ist, oder ein Bobadilla, Seredie und Elneny, was halt einfach, jetzt heute wahrscheinlich so nicht mehr ganz wird funktionieren, aber,
die hat dafür auch zum Teil sehr gut verkauft im Winter, wenn ich mir so schaue. Vor allem auch sehr teure Transfers. Ja. Ich habe mal aufgeschrieben, einen Okafor, der von Basel zu Salzburg ist, ist ein Wintertransfer gewesen. Akanji, der von Basel zu Dortmund. Akanji übrigens sowieso. Immer so mit Last-Minute-Transfers irgendwie irgendwo. Und natürlich auch der Gabriel, der in einem Wintertransfer vom FCB zu Fiorentina gegangen ist. Im gleichen Transfer, wenn es wieder Segro war. Man merkt schon irgendwo, klar.
Und klar, man muss auch immer darauf reagieren, logischerweise, wenn etwas passiert. Ja.
Und das ist halt im Winter, finde ich, ist schwerer, weil das Transfer, wenn es einfach kürzer ist und es halt schwierig ist. Und auf der anderen Seite, die Spieler sind schon in einem Flow drin, weil eben zum Teil wirklich auch in Deutschland wird er wahrscheinlich das fast durchgespielt. Also, man hat das wie so ein bisschen durchgenommen, man fährt eben, Weihnachtspause gibt es nicht mehr, man spielt einfach durch. Mhm. Ja, und das ist etwas anderes, wo man auch noch reinnehmen muss, oder? Es gibt fast keine Winterpause mehr. Die Schweizer machen noch eine, das ist, glaube ich, etwa 3 oder 4 Wochen. Mehr ist es ja dann auch nicht. Und einfach, ich habe jetzt gerade gelesen, zum Beispiel der FCB, der auch kein Trainingslager mehr macht, weil sie in der Schweiz bleiben und dafür gegen den FC Bayern ein Testspiel haben. Das ist auch cool, aber eben, also man muss sich da schon überlegen und letztes Jahr schon der WM dazwischen kommen. Also die ganze Winter-Episode wird immer so ein bisschen spezieller. Und wahrscheinlich in 2, 3 Jahren gibt es keine Winterpause mehr. Man spielt dann einfach durch. Und dann holt man halt Spieler, die entweder schon in einem Spiel Flow-Winner sind oder die halt irgendwie vereinslos sind. Mhm. Aber das ist natürlich schon auch etwas, was noch dazu einspielt.
Ja, absolut. Und ich habe, wenn wir jetzt ein weiteres Muster anschauen, ich habe versucht, ein bisschen Namen rauszusuchen, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin. Und es hat wirklich so 1, 2 Namen gehabt, die ich einfach lustig fand, dass die mir immer wieder aufgefallen sind. So ein Marvin Spielmann zum Beispiel ist mehrfach im Winter transferiert worden. Bei ihm würde ich jetzt wirklich sagen, es ist so ein Spieler, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Mega viele gute Anlagen, mega talentiert, startet immer mit dem Team, ich glaube mit immer ein grossen Ambitionen. Und dann wird er halt vielleicht verliehen oder verlässt er den Verein trotzdem. Ist jetzt nicht 100-mal passiert, logischerweise in ihrer Fußballkarriere, aber es ist mehrfach passiert. Und dann wieder jemand anderes, zum Beispiel ist ein Raul Bobadilla, der halt einfach auch, ich glaube, gern gewechselt hat und halt vielleicht auch einfach eine Veränderung hat wollen und das, wenn es nicht gab bis im Winter, dann hätte er halt einen neuen Verein wählen, ob das ist zu Basel oder zu IB, wo er zurückgekommen ist in die Schweiz, das ist eben ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, spannend auch, wenn man so ein bisschen auf der internationalen Bühne schaut. Jetzt haben wir so ein bisschen die Schweiz abdeckt. Cool. Auf der Interblöd. Wird vor allem der Name FC Chelsea in den Sinn kommen. Du glaubst, wo du mir die Aufgabe gestellt hast. Also, das sind ja wohl in den letzten paar Jahren einfach auch die Geldverbrenner gewesen im Winter, wo ja Content, wo das klopft und tätscht und wirklich ein Input oder wirklich ein Impact, dass es grösser und besser geworden ist, habe ich jetzt nie gesehen. Meister und Champions League haben sie nie mehr gewonnen und erfolgreich, ja, noch. Hauptsache für irgendwie 120 Millionen ein Fernandes geholt oder so. Aber.
Ja, wir sind jetzt auf Platz 12 in der Premier League. Das ist auch. Das kann man sicher kaufen mit 1 Milliarde.
Eben, definitiv. Und da sieht man wieder. Aber ich glaube auch, dass man eine Taktik muss haben, wie man mit dem umgeht. Mhm. Die einen sagen einfach Geld verbraten, die anderen sagen, okay, punktuell verstärken. Und ja, es ist spannend bei den Top 3, die du mir gestellt hast. Das sind schon ein Muster. Habe ich wieder so ein bisschen Muster entdeckt. Mhm. Und ja, gewisse haben das, glaube ich, relativ geschickt gemacht. Ich meine, wenn man überlegt, dass im 2018 im Januar Liverpool den Virgil van Dijk geholt hat und der mittlerweile ja einer der besten Innenverteidiger ist, damals von Southampton zu Liverpool gewechselt. Aber man hat da schon irgendwie gemerkt, okay, etwas Langfristiges anzusetzen. Mhm. Und ich will auf meinen Top 3 wären, eh alles langfristige Spieler.
Ja.
Wo man aber am Anfang nicht genau gewusst hat, ob es gerade so gut in die andere Richtung können gehen. Es ist schon nicht so, dass man sagt, okay, jetzt, so einen Blockbuster-Transfer habe ich jetzt im Winter nicht eher gesehen. Also die sind eher immer noch im Sommer, dass man so einen wirklich grossen Namen transferiert.
Ja gut, eben, wenn man jetzt das Beispiel nimmt halt von, eben, sag jetzt mal von Chelsea, ist es ja einfach klar, wir überzahlen einfach sinnlos die Spieler mit allen, ich glaube mit allen riesiges Talent und werden wahrscheinlich in 3-4 Jahren, wenn alle zusammenbleiben, einen riesigen Erfolg haben. Aber es ist halt noch ein bisschen langfristiger, aber auch nicht, glaube ich, das, was sehr nachhaltig ist. Und eben, wenn jetzt du sonst so ein Beispiel sagst, also ich glaube schon, es ist halt nicht mega einfach, jetzt jemand, der eine gute Vorrunde spielt, diesen Spieler wirklich wegkaufen, vor allem von einem Konkurrenten, ist, glaube ich, fast nicht möglich, oder? Und ich meine, in der Schweiz natürlich, bei unserer Liga, gibt es eben die Möglichkeit, eben, du hast den Gabriel angesprochen, ist genau so ein Fall. Der FCB hat ihn wahrscheinlich ungern gehen. Aber dort hast du
wahrscheinlich. Sie sind mega froh gewesen, dass er gegangen ist.
Genau, dort hast du halt nicht anders können, oder? Und das wäre jetzt wahrscheinlich eher eine andere Liga, würde ich sagen, du, das können wir nicht machen im Winter. Also, das hat man ja auch schon öfters gehört. Du, schau, ja, den Transfer können wir machen, aber nicht im Winter. Und dann ist dann auch vielleicht auf den Sommer geschoben worden oder vielleicht der Transfer schon eingedeutet und Rückleihe oder was auch immer. Ja, also ich bin wie du eigentlich. Ich finde es cool, wenn man vorausschaut, eben vielleicht schon das halbe Jahr vorausschaut und denkt, was könnten wir, wo könnten wir vielleicht noch bauen, wo könnten wir noch etwas machen. Und ja, was man natürlich auch muss sehen, ist, nachdem das Fenster zu ist, finde ich es auch noch spannend, das Wintertransferfenster. Dann darf man ja mit den Spielern auch reden, oder während dem Transferfenster, wenn es um ablösefreie Transfers geht, oder? Das ist ja, sage ich jetzt mal, in der Schweiz auch nicht unerheblich, mit nicht unendlich viel Geld, dass wir auf ablösefreie Transfers gehen. Eben, ich habe gesagt, zum Beispiel St. Gallen, wo mir sehr gut gefallen hat, wo ein Köbels letztes Jahr geholt hat, ablösefrei. Der Spieler ist notabene schon mal für 20 Millionen gewechselt. Klar, im 18. Aber trotzdem, das ist, finde ich schon auch eine gute Ansätze, dass man sagt, du, schau, das ist jetzt auch mal ein Shoot, um irgendwie mal probieren, dass man vielleicht ein Talent wieder zum Leben erweckt. Und ich finde, das gibt ihnen jetzt aktuell auch nicht Unrecht. Das ist aus meiner Sicht ein guter Super League-Spieler aktuell.
Ja, definitiv.
Nicht mehr zwar, aber ja.
Kann man definitiv sagen. Ich finde es auch noch interessant, der Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, wie tun die Eventualitäten ein oder auf Sachen, die speziell sind. Meine, das Jahr ist jetzt ja der Afrika-Cup auch noch im Winter. Mhm. Und ich bin gespannt, wie das sich dann entwickelt. Wobei man ja seit dem Sommer weiss, dass im Winter der Afrika-Cup ist. Mhm. Und trotzdem gewisse Mannschaften, die momentan halt von Spielern leben, die gerade dann auch in den nächsten paar Monaten könnten am Afrika-Cup dann realisieren. Wahrscheinlich muss man da dann gleich irgendwie noch etwas machen. Wobei eben, man weiss es ja von Anfang an. Und das ist ja dann ein gewisses Risiko, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist der und der Stürmer weg und der hat 20 Goal geschossen in der Vorrunde. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es könnte sein, dass es das gibt. Und dann, ja, shit, jetzt müssen wir da etwas Neues holen. Und dann eben, musst du den weiter können integrieren in den laufenden Spielbetrieb. Ja, ein definitives Risiko.
Ja, braucht alles Zeit. Und wenn du sagst, eben, dass vielleicht die Phase vom Winter von der Winterpause kürzer wird, oder wird das nicht einfacher, um jemanden in ein Team integrieren. Also muss man auch immer beachten, dass das ja, nicht einfach von heute auf morgen wird funktionieren in den meisten Fällen.
Jetzt aber trotzdem fies und stellen dir in deinem Thema eine Frage und sagen, wenn jetzt du auf deinem Lieblingsverein einen Spieler könntest aus der Super League kaufen, welchen würdest du Stand jetzt holen?
Aus der Super League?
Aus der Super League.
Also ganz, also eben, ihr wisst ja, Lieblingsverein FCL. FCL hat aus meiner Sicht zwei Probleme, die man muss beheben.
Du darfst aber nur einen holen.
Ja, ich weiß, Stürmer oder Innenverteidiger. Ich muss sagen, in der Innenverteidigung, ja, da machen sie es, glaube ich, schon okay, die beiden Jungen. Obwohl ich hätte dort gerne schon auch einen, aber dort wüsste ich aktuell nicht genau, welchen sie würde holen. Im Sturmforum, wir haben auch schon miteinander geredet, off the records, wahrscheinlich Chris Bedia oder Crivelli würde ich wahrscheinlich von Servette holen. Ist mir scheißegal, welcher. Wäre für mich genau die Typspieler, die ich bei Luzern die Sturmspitze hätte.
Und du? Definitiv. Ja, dann Samé von IB wahrscheinlich.
Ja, kleiner Schute, ja, stimmt, ja. Ja, stimmt.
Und IB würde es wahrscheinlich nicht mehr merken, wenn er wegfährt.
Ah, der ist nicht mehr da. Ja.
Ja. Aber er ist ja rum und shootet, oder? Also,
ja, ich glaube, wir reden jetzt gerade drüber, oder?
Ja, bevor wir zum Spieltag 17 kommen, ist unter der Woche ja noch geshootet worden. Kurz darauf eingehen, St. Gallen hat Yverdon demoliert. Ziemlich klare Sache gewesen, das Spiel. Es hätte können höher rausgehen, hätte müssen höher rausgehen. IB hat sich sehr, sehr schwer da gegen ein aufmüpfiges Slow Nummer 1-0 gewonnen. Und Basel, und das ist erstaunlich, auswärts im Tessin gegen den FC Lugano. Ich würde sagen, die haben eine Duftmarke hinterlassen. Ich finde, das war die beste Saisonleistung vom FCB. Ja. Und das ist jetzt super Überleitung zum Spieltag 17, weil genau der FCB ja daheim gegen GC gestartet hat.
Mit Rückenwind.
Mit allem. Und ich meine, so ein geiles Intro von der Muttänzer-Kurve wieder, wo du einfach denkst, hey, gerade zum Zungenschnalzen, super geil, da muss jetzt etwas kommen.
Ist auch. Also ich meine, es ist relativ schnell losgegangen mit der Chance für GC. Also, ein Ballverlust vom FCB, wo sie, glaube ich, noch mehr Richtung Muttänzer Kurve geschaut haben, was sie da alles fabriziert haben.
Ob sie gehemmt gewesen sind oder was auch immer.
Ich weiß es auch nicht.
Man kann sich das nicht erinnern. Es sind ja auch nicht gross personelle Änderungen gemacht worden in der Mannschaft. Also von dem her, ja.
Ja, es ist irgendwie doof gewesen. Aber wie gesagt, der Mabile dort eine Chance gehabt, hat sich bei dieser Aktion wahrscheinlich auch verletzt. Gorbiano ist eingewechselt worden, da habe ich nie gedacht. Wir müssen alle schlechtes zeigen.
Das ist allgemein eine erste Hälfte, wo man einfach eher negative Sachen rauspicken muss. Eben, zwei Verletzungen, dann haben wir in der 18. Minute eine rote Karte vom Chaka, wo er dem Fink seine Weichteil, nennt man das, glaube
ich. Kann man so nennen,
checken,
ja.
Ob sie noch da sind. Oder hat er einen, dass er höher sinkt? Keine Ahnung. Ja, und eben auch noch die Dinge ausgewechselt wurden. Dann Mobil ist raus, der Rüge muss ausgewechselt worden, für ihn ist der Träger gekommen. Eben, es sind so Sachen, wo du denkst, hey, super,
Geld dem
Spiel, vor allem auch Basel gegen GC, das ist ja immer noch so ein Name von einer
alten Klassik. Okay,
da läuft auch immer etwas, es ist schon viel gelaufen, aber halt nicht wirklich sportlich.
Ja, also die erste Halbzeit hat man sich auch ziemlich können, nicht gerade sparen. Ist nicht so, ich habe auf beiden Seiten hat's eine Chance gehabt, wo super gehabt worden sind. Beide von den Goalies, ein Eckball von Basel, 23. Minute, mega schöner Kopfball vom Veiga auf dem ersten Pfosten und dort der Hammel. Ja, Wahnsinnsparade. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen Glück dabei, aber wirklich super Parade, muss man wirklich sagen. Und das Gleiche auf der anderen Seite, wo der Salvia gespielt hat, wieder, wo der Marandi per Volley im Strafraum, dort steht der Rüge so recht im Schilf nach einer Flanke, eben am Salvi scheitert. Und das ist dann eigentlich gewesen von der ersten Halbzeit, eben, wie du gesagt hast, die rote Karte gegen Tauli. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen.
Machen wir auch nicht, darum gehen wir weiter.
Genau.
Ja, ist ja noch, ja. Und nach der Pause ist es auch so, eben, ich habe das Gefühl, es ist nicht so wirklich ein schwingvolles Spiel gewesen, dem ganz schwungvollen Spiel. Ja,
aber auch
dort. Es hat so ein bisschen die Dings wieder gebraucht. So
aber wieder dort. Eben in der ersten Halbzeit der Ballverlust vom FCB in der Verteidigung, wo das dem Mabil Chance gegeben hat. 3 Minuten in der zweiten Halbzeit noch der schlimme Rückpass und das Missverständnis dort, wo der Fink aufs Goal kann ziehen kann. Dort musst du einfach sagen, hey, Kopfteile, wie kommen wir aus der Pause oder wie kommen wir aus der Kabine? Das darf nicht passieren. Das Gute ist, nachher hat sich das Spiel so relativ eingelullt, hat es mich irgendwie gedunkt, also ich weiss nicht. Also,
ja, dann hat der Bruno Berner ein Ding gehabt, dann denke ich, du musst wechseln. Und ja. Ich meine, dann bringst du den Mumu und den Babunski, wo ja, also eben, Mumu hat jetzt doch schon in der ein paar Partien auch gut gespielt.
Und müsste das Goal fast machen dort, irgendwie nach dem Eckball.
Oder? Eingewechselt wird, ja. Und ja, dann die zwei, die dann das ausnützen am Schluss, der Pfosten.
Und ja.
Im Innenpfosten. Also mein, erst, dass der Momo den Ball bekommt dort auf ja. der Seite und er spielt ihn und er kann sich drehen. Also ich finde auch da Gegenwind von Basel von der Verteidigung. Mhm. Ja, aber eben, er trifft ihn dann mega schön und es ist so ein bisschen, eben, es ist wie so ein spannendes Spiel, das eigentlich kein schönes Goal verdient hat, wo dann plötzlich ein schönes Goal überkommt. Aber es hat wirklich etwas so Spezielles gebraucht, damit es überhaupt erfolgreich geworden ist.
Ja, es ist am Schluss eben wirklich ein schöner Abschluss gewesen. Eben, wie du gesagt hast, vorher fragwürdig, als dort der Momo den Ball hat, auch beim Babunski den einen Haken und der Van Bremen ist so weit weg, darf nicht passieren. Und der, ja, eben geht er genau zwischen dem Vega und dem Van Bremen durch und dann noch an die Pfosten rein. Ja, er hat viel müssen zusammenpassen, ist ein schönes Goal gewesen, aber ja, ich glaube, es ist nicht unverdient, eben wenn wir vorhin über die Chancen geredet haben. Auch der Momo hat noch eine zweite Chance gehabt in dem Spiel und es hätte ja noch knapp können sein, dass es noch so ein Unentschieden gegeben hätte, wo der Bari hat eigentlich aus meiner Sicht wirklich alles richtig gemacht und hat einfach...
Nein, hat er nicht.
Ja,
ich weiß,
ja,
es wäre der Wahnsinn, alles richtig gemacht.
Aber eben, ich meine, dass der Hammel den hohen Fuß nicht lässt, eben, er kann ihn ja nicht anders schießen. Wenn er ihn hoch schießt, ist es, glaube ich, schwieriger. Wenn er ihn flach schießt und weiter rennen, dann würde er wahrscheinlich nicht reingehen. Aber ja, das passt halt einfach zu dieser Saison von dem Ure Bari. Und es tut einem ja mega leid, wenn man dem zuschaut, weil der könnte jetzt wahrscheinlich schon näher an zweistellig sein mit dem Goal, wenn er einfach ein bisschen mehr Glück hätte.
Das Traurige ist, wenn du Zusammenfassung siehst auf dem SRF oder auf Blue, immer am Schluss kommt noch so eine, also ich habe das Gefühl, es ist auch ein Muster dahinter. Am Schluss kommt irgendwie noch eine Riesenchance vom Barry, wobei eben, ja. So riesig sind die dann abends gar nicht. Letztes Mal irgendwas mit einem
Fall rückzieht, der ist nicht eben, so schwierig.
Er ist in diesem Ding dort, er probiert etwas ja. Und ja, ich glaube, es braucht einfach so, wahrscheinlich auch hier wieder den Ketchup-Effekt. Und ja. Kommt, wahrscheinlich schießt er dann mal 7 in einem Spiel.
Ja, das kann sein, dann ist er dort, wo er eigentlich könnte sein, wenn es normal läuft. Eben aktuell
du wärst lieber 7-mal ein 1-0 als 7-mal, also von dem her, ja.
Genau.
Wir aber nicht diskutieren.
Nein, gar nicht, ja.
Ja, und dann haben wir gleichzeitig ja, das Spitzenspiel, IB gegen St. Gallen und eben, wenn man gesehen hat, wie St. Gallen unter der Woche Iver da, ja, zerstört hat, kann man glaube so sagen. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein offenes Spiel, aber genauso wie St. Gallen Iver da zerstört hat, hat eigentlich Iver an dem Abend St. Gallen zerstört.
Ich weiss nicht, ob St. Gallen sich nicht selber zerstört hat mit dem Defensiven, wo ihnen ja eigentlich nicht, also ich weiss nicht, das ist schon auch natürlich der Druck wahrscheinlich von IB, wo sie dazu gezwungen hat, hinten zu bleiben, aber mich hat das schon recht enttäuscht.
Also es war die gleiche Mannschaft gewesen von St. Gallen, die ja, unter der Woche gespielt absolut, hat, quasi aber nicht gross, fast keine Änderungen dabei. Und ja, ich meine, die IB, das Power, und wir haben es auch schon angesprochen, IB gegen Gegner, die etwas hergeben, wie ein Erstliga-Fußballer, der spielt es halt einfach wahrscheinlich besser. Mm. Und das ist jetzt aber unter der Woche Slow, ja, müssen wir nicht diskutieren. Hat sogar ein Unentschieden oder eine Niederlage können sein. Jetzt ja. Aber da in dem Spiel gibt es keinen Zweifel, wer da das Spiel gewonnen hat. Mm. Weil die IB ist sowas von verlaufen. Sicher in der ersten Halbzeit. Ugrinic hat einen Riesenschuss gehabt, Nias hat einen Schuss gehabt, also die haben ja geschossen aus allen Lagen. Und dann, eben genau, wenn du in dem defensiven Denker bist, wo St. Gallen eigentlich gar nicht so liegt, und dann verlierst du in der 21. Minute den Ball, so wie der Karlen verliert, finde ich, ja.
Aber ja, es ist ein
aggressives Pressing gewesen,
finde ich. Also ich musste sagen, also mich jetzt, ich glaube, es war der Ugrinic gewesen, der den Ball sich erkämpft genau. Und nachher der Ball wirklich super spielt auf Elia raus. Also ich finde da ja, eben, darfst du nicht verlieren so, aber ich glaube, dort ist auch sehr, sehr gut gemacht gewesen, oder?
Und das sind die Umschaltmomente, ja, die man immer davor hat, oder? Es ist das nachher nochmal passiert. Und einfach, wenn du in die Wucht von diesem IB-Angriff reinläufst, da hast du fast keine Chance mehr. Obwohl ja, sie stehen das Vierte hinten innen, St. Galler, aber eben, wenn die dann kommen, dass die draufrollen, wird es extrem schwer. Und ja, ich meine, bei dem Pass dann vom Elia, also...
Ja, aber der darfst du ja nicht so verteidigen. Also das weiss, glaube ich, wirklich, wenn wir vorher beim ersten Liga-Fußball waren, es passiert halt immer noch öfters. Klar willst du ja nicht, dass der Nsame hinten allein einschieben kann, aber ich glaube, es gäbe andere Möglichkeiten. Aber ja, es war Pech natürlich noch. Ja.
Ja, ich habe mich dann auch gefragt, also wie kannst du das gescheiter machen? Wenn er stehen bleibt, dann kommt der Ball von Nsame. Wenn er reingrätscht, hast du immer die Möglichkeit, dass du ihn eventuell kannst klären. Mm. Aber ich glaube, in dem Moment, es geht so schnell.
Ja, ja, klar. Nein,
das Gefühl, ja. Ja. Ja, ich glaube, man kann das Goal geben. Offside, ja.
Offside habe ich gar nicht mitbekommen, dass das eher zur Diskussion gestanden ist. Also, der Elia ist nicht im Offside, wenn der wäre Nsame.
Nsame hinten, ja. Wo ja ziemlich weit vorne steht. Und ja. Also eben, es ist irgendwie eine verkorkste Sache. Und ich glaube, ja. Ist aber der Wucht von IB definitiv ist auf dem aufgebaut, dass das Goal gegeben hat. Mhm. Und ich glaube, sie haben so den. Giri hat sogar. Der VAR hat dann auf Goal entschieden, glaube ich, sogar.
Also, das kann sein, das habe ich ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, oder zweite Halbzeit teilen, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Item, auf jeden Fall bist du dann 1-0 hinter 3, oder ich meine, genau so wieder so etwas, so ein Umschaltmoment vom Blumen. Und schön. Dort schickt er dann Samé, und ja, in dem Fall, hör mir leid, was kann der Stanic, der besser machen? Aber eben, wie gesagt, in der Rückwärtsbewegung gegen so schnelle Spieler, die dann einfach wissen, hey, was machen sie? Es sieht blöd aus, wenn er die so umtanzt, aber er macht eine kurze Körpertäuschung, leitet ihn links vorbei und schießt ins nähere Eck, ins Digi-Eck, also ins Goalie-Eck eigentlich in dem Sinn. Und ja, ich glaube, da kann man auch nicht ganz von der Schuld freisprechen sein in dem Goal.
Also ich glaube, kannst du wenig Positives bei dem Goal lassen, oder? Also ich glaube, ich hätte es auch gesagt.
Das hat schon Wucht. Der Schuss hat schon Wucht.
Ja, also natürlich, aber wenn schon, musst du irgendwie dran sein, oder? Also ich meine, es ist irgendwie fast, also ja, nein, eben, wie gesagt, eben, es ist auch nicht so, also es ist auch nicht so weit weg, es ist nicht einfach, es ist auch nicht der Weg, wo man vielleicht denkt, oder? Dass man aussen durchzieht und dann in Kurzecke, weil es ist einfach schwieriger, als wenn du irgendwie versuchst, reinzuziehen und nachher irgendwie, weiß ich nicht, die lange Ecke schlänzen. Ja. Und ja, St. Gallen hat, ich habe mir eine Chance notiert, einen Weitschuss, der nicht so gefährlich war, wo man einfach abhaken kann. Und das war eigentlich in der ersten Halbzeit. Und da hat man gehofft, ja gut, zweite Halbzeit kann sie ja noch retten, oder?
Dreifachwechsel bei St. Gallen, was man auch selten sieht beim Zeidler. Ja. Und ich meine, die zweite Halbzeit 4 Minuten alt.
Das ist halt wie ein Knickschlag, das ist heftig. Ja.
Und dort finde ich, hat einfach die Zuordnung hinten und vorne nicht gestimmt.
Ja,
klar, du bist in der Rückwärtsbewegung gegen Iben, wir haben es angesprochen, aber die Flanke vom Blumen ist ja wieder butterweich und dann ist es ein Duell von Nsame gegen den Zanotti.
Ja, haben wir auch genau so notiert, das kann irgendwie nicht sein. Aber der Stanic steht ja auch noch dort. Also wenn der Zanotti einrückt, ja, dann muss der Stanic schon noch dort sein. Ich finde dann auch, klar spielt der Montero schön den Blumen an die Grundlinie runter, aber auch dort, der dürfte jetzt nicht so frei flanken, weil das, ja, die Flanke ist wirklich butterweich gewesen.
Ja, und dann steht es 3-0 und in Bern steht es Swiss 3-0 hinten drin. Ja, das ist schwierig. Wobei, und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann ist es so ein typisches 0-0-Match gewesen, wo er auf beiden Seiten kippen nach den 3-0. IB hat ein paar Chancen gehabt, also Gallen
ja,
ein paar
Chancen. Ja.
So ein bisschen hüben wie drüben, ist es ein bisschen hin und her gegangen, aber wirklich zwingend ist es dann auch nicht mehr geworden.
Eine hat es noch gehabt, die man hätte machen müssen, aber es wäre nur Kosmetik gewesen, oder in den 86. wo der Krasnitschi irgendwie komisch mit der Hilfe von Benito irgendwie gefühlten Doppelpass mit ihm allein vor das Goal kommt. Aber hat ein bisschen zu dem Abend gepasst, hat es mich gedacht.
Ja, was nehmen wir mit? IB, wenn es darauf ankommt, sind sie parat. Und St. Gallen auswärts.
Ist St. Gallen auswärts.
Ja. Nächste Match ist zum Glück wieder daheim.
Ist wahrscheinlich besser für sie, ja. Eben, sie haben ja noch ein paar Spiele, bis auf diese 122 nicht verlorenen Spiele daheim sind, oder?
Richtig, richtig. Ja, und dann am Abend Fernsehspiel, Flutlicht. Ja, geil, wenn man Flutlicht hat und vernebelt wird. Es hat Nebel gehabt im Dezember zu Lausanne.
Ja,
ist und zwar mehrmals wiederkommende Nebel.
Ganz speziell. Ich habe nicht gewusst, dass Lausanne so nahe am See ist, als das aufgedrückt, wie auch immer. Ja.
Ja, aber irgendwie musst du dann gleich bei so viel Nebel musst du dann gleich irgendwie den Durchblick haben. Und ich meine, in der dritten Minute dann Bedia, der sich da durchwuselt, Letizia hebt. Sehr also ich finde, Letizia allgemein macht einen riesen Job in letzter Zeit.
Super Goal, ja.
Bei Lausanne definitiv ein guter Goalie, den sie da haben. Mhm. Ja, und beim Abprall, beim Bolla.
Ja, der hat auch noch richtig Bums. Also selbst wenn er irgendwie wieder aufgestanden wäre, hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt, den zu heben. Ja. Und
Bolla scheint angekommen zu sein bei Servet.
Ja, wer, glaube ich, noch ein bisschen Nebel in den Augen gehabt hat, war der Frick gewesen, nach etwa 15 Minuten. Der hat irgendeinen... hat er den eigenen Spieler angeschossen? Jetzt bin ich gar nicht mehr. Nein, er hat den Sehne angeschossen, wo er den Ball hat wollen klären. Und ich meine, im blödsten Fall.
Habe ich aber leider nicht gesehen. So viel Nebel.
Okay. Ja, der hat eben, der Sehne ist auf ihn zugesprintet gekommen und er hat ihn wollen klären und hat den Sehne angeschossen. Und er hat einfach Glück gehabt. Er ist dann rausgegangen, hinten raus. Aber ich meine, im blödsten Fall geht er so einen ins eigene Goal rein und dann fluchst ihn. Aber ist jetzt auch. Nicht wirklich so schlimm gewesen. Lausanne hat dann aber auch besser spielen. Aber
ich finde allgemein, sie haben einen besseren Eindruck gemacht in dem Spiel.
Mega.
Und Lausanne ist dann halt einfach 1-0 hinten, dank dem frühen Goal.
Ja, und vor allem so der Sehne und der Kalou ist jetzt nicht überraschend, dass die zwei mega aktiv sind. Aber die haben auch so ein paar Halbchancen erspielt. Aber es hat einfach nicht gelangt. Und
ja. Sie haben auch nicht viel gesehen, muss man natürlich auch sagen. Oder?
Natürlich,
wenn du die Spieler 5 Meter neben dir nicht siehst, kannst du nicht anständig Fußball spielen.
Ja, auch in der zweiten Halbzeit hat es eine Situation gegeben, wo der Düssen, glaube ich, seinen Gegenspieler nicht gesehen hat. Er hat irgendwie einen Horror. Ja, der Bedia hat er, glaube ich, vielleicht nicht gesehen.
Er hat den Ball nicht mehr gesehen, weil er zu weit vorgelegt hat. Also,
ja, das war wirklich zweimal technische Nicht-Werbung für den Schweizer Fußball. Eben Düssen mit einem Horrorball auf seinen Innenverteidigerkollegen und der Bedia geht dazwischen, an der Mittellinie eigentlich. Und ja, dass er dort den Ball zu weit vorlegt. Ja,
aber auch der Letizia ist um, oder? Also präsent.
Ja. Ja, ja, gut.
Muss dann auch noch so rein und ja.
Aber eben, der tut natürlich weh.
Der hat den Ball gesehen.
Ja, ich meine, das ist schon krass. Das muss einfach das Goal sein, weil der Kutesa ist ja auch noch mitgelaufen. Das tut sicher weh, wenn, also eben jetzt rückblickend vor allem, wenn du da nur einen Punkt holst und so eine Chance gehabt hast, das ist echt hart, finde ich.
Ja, und wie du angesprochen hast, zweite Halbzeit vor allem, finde Lausanne viel besser Tritt gehabt und eben eigentlich besser auf dem Platz war und sich dann auch belohnt hat in der 72. Minute, der Bernet, der auf den Kalou legt und Schlenzer, wir sprechen immer wieder an, jede Woche.
Der kann's. Also ich meine, er kann ja Freistoß schiessen.
Gerade ins Lattenkreuz kannst du eigentlich nicht Schlenzer.
Ja, und da muss man jetzt weder vom Aussenverteidiger zu einem Motto oder vom Frick etwas wählen, das ist einfach, da kannst du nichts machen, das ist einfach, der ist wunderschön gewesen.
Und es hätten dann alle gesehen, weil sie in dem Moment jetzt, glaube ich, nicht so viel Nebel gehabt.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ja, und Lausanne hat dann auch nach dem weiter noch Chancen gehabt. Und Servette ist wirklich für das, was sie eigentlich das formstärkste Team von dieser Saisonabschnitt sind, ist wirklich sehr, sehr wenig davon. Also in der zweiten Halbzeit haben sie keinen Schuss aufs Goal gehabt. Klar, der BDA hätte ein Goal werden können, aber eben eigentlich wirklich nichts stand gebracht. Und das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, definitiv. Ja, und ich meine dann, ja, gehst mit dem 1-1 heim, nimmst gleich irgendwie einen Punkt mit als Servet, bist immerhin ungeschlagen und für Lausanne ist es einfach definitiv zu wenig für den Aufwand, den sie gehabt haben. Und ja, ich muss vorweg nehmen, in dem Umstrich und vor allem unter dem Strich Position 7, es wird huere eng. Mhm. Wer dort jetzt ein bisschen weggekommen ist, ist durch einen Sieg am Sonntag, am Morgen ist der FC Lugano. Die sind ein bisschen am Aufkämpfen. Mhm. Ein bisschen weniger. Und sie haben daheim gegen Winterthur gespielt. Winterthur auswärts, Lugano daheim, hat man können sagen, ist auch ein Klassiker, kann man gratis Punkte mitnehmen. Und ja, also. Ein Lugano unter der Woche daheim gegen den FCB verloren. Daheim. Das ist schon irgendwie eine komische Sache passiert im Schweizer Fußball. Aber das war jetzt ein weniger komischer Match gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Lugano war auch dominant auf dem Platz gewesen,
Das Einzige, was komisch war, so die Effizienz von Lugano hat so ein zu wünschen übrig gelassen, wo sie eigentlich schon sehr, sehr effizient sind, 1-2 Chancen vergeben und selbst Beim Goal von Steffen habe ich es lustig gefunden, wenn der ab Pfosten wäre. Also er ist ja ab Pfosten und Pfosten rein, aber da hätte er recht blöd rauskommen können und wäre so als Slapstick-Einlage in jedem Jahresrückblick gekommen.
Ja, und vor allem eben, du hast in der 18. Minute noch den Flati, der einen Kopfball hat, der ab Pfosten. Und dann einfach spannend gefunden in dieser 39. Minute. Der Espinosa spielt eigentlich den Ball quer durch den Strafraum und man sieht, dass alle Winterthurer Verteidiger einfach nur ballorientiert sind. Ja. Und Steffen am hinteren Post wird auch völlig vergessen. Der sieht niemand. Und ja, also,
ist mega
noch ein bisschen Nebel von Lausanne bis auf Lugano übergekuscht, weil man hat ihn nicht gesehen. Und ja, der Espinosa hat ihn gesehen. Und ja, aber es ist spannend, wie die fünf oder sechs Winterthurer Verteidiger wirklich alle nur auf den Ball schauen.
Ja. Ja, das ist eigentlich erstaunlich auf dem Niveau.
Ja, und dann hat Vinti versucht, ein bisschen Fußball zu spielen, mitzumachen. Und Lugano macht das, was sie halt können. Sie wartet, bis der Gegner einen Fehler macht, lässt ihnen den Ball, lässt sie noch shooten. Und also, ich meine, ich habe mir dann nicht wirklich mehr notiert. Und das ist ja dann 83 Minuten, wo der Steffen allein marschiert und niemand ihn angreift. Mhm. Und dann, das ist klasse vom Steffen, aber auch der Weg vom Zellar, das harmoniert, glaube ich, einfach sensationell. Lupft er ihn in den Lauf rein und hinter die Abwehr und der Zellar eiskalt zum 2-0.
Ja, Zellar hat ja vorher noch eine Chance gehabt, hat gedacht, also zwei Chancen vergebe ich nicht. Und ja, aber ich weiß immer noch nicht ganz genau, was mit dem Zellar irgendwie ist. Ich bin gespannt, wenn sie jetzt nicht mehr europäisch dabei sind, ob er wieder ein fixer Starter ist. Für mich irgendwie auch so unerklärlich, wäre jetzt auch so ein Transfer, den ich auch zu mir würde nehmen, wo ich würde sagen, du, look, komm in mein Team, wir würden dich da wertschätzen. Ich hätte jetzt behauptet, in jedem anderen Team in der Schweiz, außer bei IB, dort wäre es wahrscheinlich der fünfte Stürmer oder was auch immer, würde doch der spielen. Aber ich weiss nicht, an was es da in Lugano liegt, ehrlich gesagt.
Ja, und man kann es auch wirklich nicht so ganz fassen, aber der Crocitorti wird schon seine Pläne haben. Ja. Er hat ja auch Verletzungssorgen, hat auch viele Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Und meine Dumbia haben sie jetzt zurückgeholt von Amerika, aber da ist ja noch gar kein Thema. Also irgendwo, ja, die Qualität ist ja dann gleich rum. Und trotzdem, Lugano steigt in der Tabelle kontinuierlich auf.
Absolut.
Und da hat auch nichts dazu beigebracht, dass Winterthur in der 92. Minute noch ein Goal geschossen hat. Das war ein bisschen Resultatkosmetik gesehen, der Balle aus sehr spitzem Winkel, wo er da den Saipi verrutscht zum 2-1.
Ja, das ist lustig gewesen. Mich hat es einfach dunkt. Also ich würde sagen, der Saipi hat dort einfach extrem auf die nahe Ecke spekuliert, hat einfach nicht wollen, dass wir ihn kritisieren und sagen, Goalie-Ecke hätten wir nicht gemacht. Aber hat ihn einfach schön drüber gelöpft, ja, und hat dort nicht so gut ausgesehen. Aber eben, wie gesagt, es ist, ich hätte jetzt behauptet, passiert das Goal, ja, 10 Minuten vorher wäre schwierig, weil dort ist, haben sie das Gegengoal bekommen, aber ein bisschen nachher, mich hat es schon gedacht, also es ist ja nicht mehr lang gegangen, das Spiel. Aber Lugano ist trotzdem noch nervös geworden innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und es ist einfach so, eben, du hast jetzt gesagt, sie sind auf dem Weg nach oben, aber es ist trotzdem irgendwie so ein fragiles Gebilde, dunkt es mich.
Ja, und gespannt, wie das weitergeht. Weil es ein Spiel und dann ist ja eine Pause, eine Winterpause. Mhm. Ob dann da die Amerikaner die Geldbörse aufmachen, wer das denn aus Amerika wieder zurückschickt. Jerdan Shaqiri ist ja auch noch irgendwo im Training. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, und dann ist es weitergegangen am Sonntag mit dem Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo beide ein bisschen hinten rumtümpeln und beide das Gefühl haben, wir sind zwar Aufsteiger, wir spielen eigentlich guten Fußball, aber scheiß drauf, wir kicken beide unseren Trainer raus.
Also FCL gegen FCC.
Genau. Die ganze Fußballschweiz hat sich gefragt, warum? Und bis heute kann man es niemand richtig beantworten, wieso das so ist. Trotzdem hat Iver da gegen das Schlo Mannschaft hätte mal müssen gewinnen. Kann man böse sagen.
Also Iver hat absolut recht gehabt, den Schellibaum rauszurühren. Mit dem Sieg jetzt haben sie das absolut bestätigt, dass es sinnvoll war.
Und auch da wieder zuerst hat es so ausgesehen, als würde Schlo gewinnen. Und dann hat aber Iver da das Gefühl gehabt, nein. Also eigentlich hat vor allem der Dano das Gefühl gehabt, nein.
Ich würde sagen, ja.
Dann ist spannend, apropos Muster, auch da habe ich irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein Spiel verfolge von Slow, wenn der da noch reinkommt, wird es gefährlich. Für Gesichter der Gegenspieler oder für die Goalies. Also, der hat wie so zwei Gesichter, finde ich. Auf der einen Seite, klar, ein riesiges Körperding, das er reinsetzt, aber meistens irgendwie nicht ganz fair. Und ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, wo hat er seine Hände oder wo hat er seine, was macht er mit seinem Körper? Und er ist ja nicht, Aber er macht irgendwie etwas Komisches. Aber gefährlich ist er auf jeden Fall, weil er hat auch schon ein paar Goal geschossen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe vor allem so im Kopf halt eben als... Mich dunkt es halt allgemein nicht so ganz... sie fallen mir ein bisschen auf für die rote Karte und die Undiszipliniertheit. Ich meine, dann noch zweite rote Karte in dieser Saison. Muss zuerst mal schaffen als Stürmer, oder? Da hat es auch schon zwei andere gegeben, die auch schon eine rote Karte haben. Ich weiss gar nicht, wer da die Tabellen anführt, aber grundsätzlich ja, sind sie da gut dabei, wenn es um Fouls und ja, Unsportlichkeiten geht. Und ich meine, eben, das hilft jetzt halt einfach nicht. Ich glaube jetzt, das Spiel ist wirklich dort halt kippt. Da muss man jetzt keine Experte sein für das, um das zu sehen, oder? Dass das halt einfach mit dem zusammengehangen ist und ihnen mehr weh da hat, als sie können. Sie haben es auch, jemand hat das gut zusammengefasst im Interview nachher. Der Dano, eben, wie du sagst, mit seinem Körper, den er hat, ist halt auch, kann die Bälle festmachen. Und das haben sie einfach nicht mehr können. Und ja, wenn er kommt rein und ein paar Minuten später, ja, 4 Minuten nachdem er eingewechselt worden ist, muss man sagen, notabene, kommt er rot über, oder? Das ist
Im Stand von 1-0 für Slo, weil sie ja mega glücklich in der ersten Halbzeit in die Führung gegangen sind. Also ich meine, Iverdo ist sowas von viel besser auf dem Platz gewesen, präsenter, eine gute Chance gehabt. Also Kevin Carlos, Riesenchance, Tazar. Ja, das Silva im Goal von Slo, auch wieder etwas, oder? Also ein bisschen Namen, den man nicht so oft hört, aber auch er wieder eine Riesenleistung eigentlich im Goal von Slo. Und ja, ich meine, Liseiro, der 100%ig überschießt, denke ich so. Ja. Aber eben in der 13. Minute das komplette Gegenstück, wo der Garbi einfach auch ein bisschen viel Zeit hat und auch er schlänzt schön. Also eben.
Ja, der ist halt einfach technisch wahrscheinlich der Beste in der Schweiz, wenn es ja, also um so Sachen geht. Schon mega
wenn stark. Er aber nicht so angegriffen wird.
Ja, dann ist, ja, das ist so, ja.
Aber ja. Der ganze Vorwärtsdrang von Iverdo, man hat dann das Gefühl gehabt, defensiv, ja. Dürfen dann auch so Sachen auch nicht passieren. Mm. Und mit Glück gehst du mit 4-1 aus Iverdo-Sicht, gehst du mit 4-1 in die Pause. Aber nein, du stehst 0-1. Mm. Ja, und dann ist eben die Pause gekommen und nach der Pause dann die 68. Minute. Dann noch rein, dann noch raus, innerhalb von 5 Minuten.
Ja.
Ja. Aber hacken wir nicht zu fest auf dem Dano rum, sagen wir doch einfach, es war auch schön gespielt gewesen, dann von Iverdo.
Ja, vor allem das Goal, oder? Die beiden alten Männer, wo sie zueinander gespielt haben, Lüppogam mit der Flanke und so die direkt, eben, dort muss man halt schon sagen.
Wahrscheinlich beide jünger als du, also.
Oh, safe, ja. Ich hoffe es für sie, also, weil sonst dort innen da.
Hätte er da von alten Mannen.
Ja, sicher. Aber ja, meine, Sotti macht nicht viel Goal. Ich weiss nicht, wie viel der Goal das in der Super League ist. Könnte noch nicht so viel sein, aber er nimmt ihn natürlich schön. Volley hätte er schon immer können, oder Schiess hätte er eigentlich schon immer können. Aber ja, dass er den Ball halt wirklich flach kann abnehmen, eigentlich. Das dürfte nicht passieren. Im Strafraum. Zweiter Pfosten vollkommen allein.
Ja, und dann eben, es ist mit Flanken, haben plötzlich immer da gecheckt, hey, doch, da geht auch etwas. Und ich meine, in der 80. Minute ist dann ein Eckball, Lucif und der Tiani, der am höchsten springt mit dem Kopf. Und auch da wieder, keine Zuteilung. Also, ich finde, wenn wir Goku nachschauen, sie stehen im Schilf, alle Verteidiger von Snow, wirklich. Ja, ja und so bittest du dann um ein Gegengoal und das bekommst du halt auch.
Ja, definitiv, ja.
Wobei es wahrscheinlich auch das Elfte dann schwierig ist, wenn man so verteidigt.
Ja, das wird nicht anders sein. Eben, ich glaube jetzt eher, dass eben Dano halt vielleicht noch hätte können, den Ball ein bisschen mehr vom Goal wegbehalten, dass vielleicht gar nicht solche Situationen passiert wären, aber ja, das ist alles hypothetisch am Schluss.
Genau. Was richtig auf dem Papier ist, ist, dass Iver da gewonnen hat.
Und man muss auch sagen, oder? Es ist natürlich mit dem Clubführung gefordert mit einem anderen Goalie, also mit dem Magda, und es gibt ihnen recht, oder? Sie sind wegen dem gewonnen, oder?
Natürlich. Und auch der Trainerwechsel, finde ich, gibt ihnen absolut recht.
Absolut.
Und man ist jetzt gerade so ein bisschen in diesem Dreierpäckchen innen um einen Strich herum mit 7. GC 20 Punkte, 8. Lausanne 20 Punkte und 9. Iverdon mit 20 Punkten. Also ja, man ist eigentlich da nicht schlecht. Es ist dann halt wie kein Gap zum Strich. Und ich weiß nicht, ob der Strich oder über den Strich das Ziel ist von Iverdon.
Ja, und stell dir vor, Winterthur gewinnt noch das Nachtragsspiel, klar, ist gegen FCZ, ist nicht so einfach, aber da sind sie auch mit 19 Punkten auch noch in diesem Päckchen drin. Das ist, ja, das kann es. Und ich meine, der FCB, der eigentlich auch Ambitionen hat, logischerweise, das kann dann ein grosses Päckchen werden dort unten.
Ja, und dann gibt es aber eine Mannschaft, die noch so ein bisschen über dem Strich ist. Und das sind einfach noch 5 Punkte davor. Und das ist der FC Luzern. Und die haben am Sonntag gegen den, ich sage jetzt einfach mal so frei raus, gegen den Meister von der Effizienz gespielt.
Aber. Nicht in dem Spiel, oder?
Dem Spiel
gut. Nicht.
Ja. Normalerweise habe ich das Gefühl, ja, man kennt die Henriksen-Strategie, jeder weiß, was er macht. Und man nutzt eiskalt jede Chance aus. Mhm. In dem Spiel haben sie wahrscheinlich 17 Chancen gehabt und. Hätte nur eins Goal, zwei Goal schießen, Entschuldigung.
Ja, zwei Goal haben sie geschossen. Eins sogar sehr schön, aber ja, aberkannt, ja.
Und auch bitte, meine Concessao, nur in Form ist, 19. Minute muss er ausgewechselt werden. Ja, und bringst du einfach den Margesano.
Das ja, der hat ja schon eigentlich, sag jetzt mal, den Match auf dem Fuß gehabt, irgendwie ein paar Minuten nach seiner Einwechslung, oder? Er hatte 2-3 Chancen gehabt und muss sagen, eine davon dürfte er auch machen. Oder
Schlenzer,
ja, sicher. Oder einer halt, wo er direkt nimmt, anstatt ihn anzunehmen, dort hat er die Zeit gehabt. Ja, aber du, der Reihe nach.
Wurde gut presst, die FCZ, das, was sie können. Ja. Warten bis, eben, ein bisschen ähnlich auch wie Lugano, wenn sie in Führung sind, so dem Gegner. Ja, nicht Spiel aufdrücken, aber einfach versuchen. Und wenn die Fehler machen, dann geht es einfach unglaublich schnell. Und ja, eben, sie haben es ein paar Mal probiert.
Wollt man überhaupt irgendetwas über Luzern sagen? Ich bin nicht ganz so gleicher Meinung wie das, was ich sonst so gehört habe in der Übertragung. Man war eigentlich sehr zufrieden und hat gesagt, ja, die haben gut hinten rausgespielt. Also ich muss sagen, alles, was über die Mittellinie war, ist eine Katastrophe. Alles, was mit dem Ball war, ich habe da nichts gesehen am Plan, ausser eben Chipball auf Spieler, die 2 Köpfe kleiner sind als Verteidiger vom FCZ. Also das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Dafür defensiv hat mir eigentlich hat mir besser gefallen, als ich gedacht habe, weil es ist halt eben, wie gesagt, sehr, sehr junge Abwehr. Und erste Halbzeit ist für mich wirklich nicht viel da gewesen, betreffend von Luzern.
Und du gehst mit einem 0-0 in Pause?
Ja, das Beste aus meiner Sicht für Luzern, ja.
Definitiv, weil eine Chance nach der anderen, die der FCZ sich kreiert hat. Mhm. Und ich meine, aber trotzdem, der FCZ hat nicht aufgegeben. Sie haben immerhin, also meine, irgendwie hättest du können sagen, immer unter Schirm zu, es schießt uns doch an, wir probieren und machen und tun, und es geht eh nicht keiner rein. Mhm. Aber nein, sie haben es weiter probiert, auch nach der Pause noch. Und ich meine, 59. Minute, ich glaube, man muss nicht sagen, dass es hochverdient ist. Ja, aber Boran Jasevic hat Zeit zum Flanken, dass er das kann, wissen alle.
Ja.
Ausser der FCL-Verteidiger. Und ja, dass der Okita in der Mitte auch gefährlich kann sein, wenn man ihm den Ball gibt. Dort ist halt nicht nah genug. Und so steht es dann halt doch 1-0. Mhm. Nur 1-0. Und auch da wieder das Beste, was eigentlich aus dem Ganzen raus ist, dass es dann nur 1-0 gestanden ist.
Ja, definitiv. Ja. Und aber man hat ja dann, man hat schon die Halbzeit, hat man aus Sicht von Luzern, hat man ja gewechselt mit dem Lars Villiger, jemand, der wenn schon der Ball mal halten kann, irgendwie auch mal eine Chance hätte gegen einen von diesen Innenverteidigern oder auch defensives Mittelfeld, hat jetzt noch nicht gerade so gewirkt. Man hat ja einen Max Meier draussen gelassen, anscheinend weil er körperlich dem Spiel nicht so gewachsen wäre. Verstehe ich, aber ich glaube, dass man ihn nachher dann bringt, ist auch irgendwie speziell. Und der Dreifachwechsel, der ist ja wichtig gewesen, oder, am Schluss. Oder? Man hat Max Meier gebracht, man hat Abu Bakar und mit der Klitsche gebracht, alle bei dem Goal zum 1-1 dann beteiligt. Ja, und auf der anderen Seite, der FCZ hat sich aus meiner Sicht dann halt einfach wie ein bisschen zu fest zurückgelehnt und irgendwie gedacht, ja, 1-0 ist okay. So viel machen die nicht und das haben sie ja wirklich auch nicht gemacht, Luzern. Ja, wirklich gefährlich. Bei dem Goal, was nachher passiert ist, wo der Klitsche dann am Schluss super abschließt, schneller Gegenstoss.
Fußballexperte würden das als einen Konter bezeichnen und wenn du beim Stand von 1-0 im eigenen Stadion in den Konter reinläufst,
Ich habe wirklich lustigerweise gerade wegen dem gestockt, weil ich so gedacht habe, ja, ist jetzt das wirklich ein Konter? Aber ich habe es dann einfach als schneller Gegenstoss genommen, was ja eigentlich auch ein Konter ist, wie du sagst, ja. Ja, und das war die Chance gewesen. Dann hat's, ist das 1-0 gewesen. Und nachher ist noch das schönste Goal vom Abig, passiert, wo von Matthew schön in die Decke raufgeschlänzt ist. Ja, ist knapp Offside gewesen.
Aber das wäre die Offside-Position vom Santini da nicht wahnsinnig matchentscheidend.
Hätte ich auch gesagt.
Es ist ein Offside, wenn wir nicht diskutieren, wenn man die Linie, die Regeln kennt. Aber da in dem Fall finde ich jetzt ja. Also,
er greift ja nicht einmal ein, oder?
Die Offside-Stellung nicht von mir aus gesehen nicht ein Vorteil in dieser Situation.
Nein, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, Santini kommt ja auch nicht an den Ball, oder? Weil der
er kommt an den Ball,
nicht der FCL-Spieler. Okay, ja gut, dann ist es entscheidend. Das ist, aber ja. Aber es gibt keinen Vorteil, ja, definitiv nicht. Ich habe gemeint, dass ich vielleicht sogar vom Luzern-Spieler, aber ich habe es einfach falsch im Kopf.
Es hat auch niemand gecheckt, außer der VAR, dass das ein Offside ist.
Ja.
Kann man mitmachen, was man will.
Mit
so Regeln. Aber ja, als FCZ-Fan hat er mich, glaube ich, aufgeregt.
Das ist ja so, ja. Aber der FCZ hat ja noch die Chance, einmal mehr zu spielen als alle anderen, außer der Winterthur. Die müssen, auch zweimal
wenn,
noch.
Wenn der Schütze keinen Schnee mehr hat.
Wenn der Schütze keinen Schnee mehr hat, genau. Ja. Und die spielen ja schon am Mittwoch dann gegeneinander. Und wenn wir schon vorausschauen.
Ja, definitiv.
Super League-Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen hopfigen Geschenkidee? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, und es geht knackig weiter oder los, sagen wir an dem 18. Spieltag. Nämlich, es steht auch wieder ein Spitzenspiel an, nämlich der FC St. Gallen empfängt daheim den FCZ. Und ja. wenn man die Serie kennt vom FC St. Gallen, weiss man... Aber das ist wahrscheinlich auch schon einfacher gewesen, daheim zu gewinnen, als gegen den FCZ.
Sehr gespannt. Das ist ein Spiel, das man sich unbedingt anschauen darf. Wo man sich anschauen sollte, glaube ich. Und ja.
Gleichzeitig steht ja dann noch die Revanche zwischen Slow und IB auf dem Spiel. Da hat ja Slow knapp verloren in Bern. Mal schauen, ob sie es daheim besser machen.
Ohne Dano,
ja, richtig, genau. Gegen IB, mal schauen, wo wie IB, wenn man sich ja kennt, ist jetzt wieder das 5. Liga-Gesicht dran. Schauen wir mal. Dann GC gegen Iverdon, zwei Mannschaften, die hinter dem Strich sind, aber beide in dem 20er-Club drin. Wer den Match gewinnt, wahrscheinlich noch, also die Hoffnungen gegen Uwe, werden immer grösser. Also auch für die beiden sehr ein richtiges. Ja,
ein richtig
entscheidendes Spiel, genau, in dem Sinn. Ja. Dann haben wir am Sonntag Winterthur gegen Lausanne. Ja, auch zwei Mannschaften, die noch um den Anschluss kämpfen, die wollen noch irgendwo an dem Strich dranbleiben. Also es wird sicher auch wieder zweimal daheim, gerade innerhalb von vier Tagen für den FC Winterthur.
Ja, immerhin, nicht reisen, das hilft auch, oder?
Ja, aber der Rasen in der Schütze kannst du nachher jemanden rauchen.
Ja, der kann sich ja dann erholen in der bei Minustemperatur, oder? Das ist super, kann konservieren.
Genau. Und dann haben wir das Spiel von mir aus gesehen, von mir, wenn man jetzt noch ein bisschen aufs Tableau schaut, auch, also noch nicht gegen das Spitzenspiel, das ein Spiel von den Mannschaften, die am besten in Form sind, wenn man Servette gegen Lugano anschaut. Also beide eigentlich, im aufsteigenden Ast haben sich oben in der oberen Hälfte von der Tabelle haben sie sich festgenagelt. Und ich bin gespannt.
Ja, Servette hat etwas wieder gut gemacht. Zählar. Finde ich, oder? Und Lugano wird wahrscheinlich weitermachen mit dem Lauf. Ja.
Und dann haben wir noch den FC Luzern gegen den FC Basel. Und wenn man Basel ein bisschen angeschaut hat in den letzten paar Wochen, man wird auch nicht aus dem Celestini auch nicht wirklich schlau. Super Leistung gegen Lugano. Nicht wirklich super geile Leistung gegen GC. Xhaka gesperrt. Und Luzern kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr ältere Spieler zum Zug. Weil ja ein paar zurückkommen von einer Sperre. Also
wenn der Simani vielleicht wieder fit ist, dann ist noch fraglich, ob der spielt. Aber sind wir gespannt. Ja, es wird die Rückkehr vom Celestini nach Luzern. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo er wieder zurück ist. Ja, mal schauen, wie warm das Willkommen wird sein. Ja.
Aber ich würde sagen, wir gönnen uns das jetzt noch so einmal richtig, weil nachher ist Winterpause.
Würde ich sagen, denkt daran zu tippen. Es hat auch unter der Woche noch ein Spiel, wo man tippen. Was wichtig ist, ich bin gerade von zwei Leuten überholt worden im Tippspiel. Das finde ich schön. Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Platz 1, sondern jetzt bin ich auf Platz 3 runtergefallen. Wenn ich weiter so tippe, bin ich schnell weiter runter. Aber da haben zwei, drei ganz, ganz gute Runden gehabt. Und bleibt dran.
Und bis nächste Woche.
Tschüss zusammen.